Stell dir mal vor, du trainierst wirklich hart, du schläfst jede Nacht deine 8 Stunden, achtest penibel auf deine Ernährung und trotzdem wachst du morgens mit so einem richtig geschwollenen Gesicht auf. Du bekommst bei jedem kleinsten Luftzug direkt eine Erkältung und fühlst dich eigentlich permanent so, als würdest du durch knietiefen Schlamm waten.
Ja, das ist so ein klassischer Moment, wo die meisten von uns sofort den Stoffwechsel verantwortlich machen. Oder man fängt an, nach irgendeinem versteckten Nährstoffmangel zu suchen.
Genau, man kauft Vitamine und denkt, man ist einfach erschöpft. Aber ein viel wahrscheinlicheres Szenario wird da meistens komplett ignoriert. Und zwar, dass ein gigantisches, extrem weit verzweigtes Ozeansystem in deinem Körper gerade am absoluten Limit arbeitet. Ein System, das ganz im Gegensatz zu deinem Blutkreislauf keinen eigenen Motor besitzt, um sich am Laufen zu halten.
Und genau da setzen wir heute an. Das ist ein extrem spannendes Thema.
Absolut. Wir machen heute nämlich eine tiefgehende Analyse zu einem sehr umfangreichen Artikel von unserer Website, dem Zentrum der Gesundheit. Es geht um ein spezifisches, naturheilkundliches Protokoll, das von der Phytotherapeutin Karin Uphoff entwickelt wurde. Und zwar die sogenannte 3-Tages-Lymphreinigung.
Wobei man da direkt am Anfang etwas wahnsinnig Wichtiges unterscheiden muss. Was an diesem Artikel nämlich sofort auffällt, ist diese strikte Trennung von klassischen medizinischen Interventionen.
Also, du meinst das, was man beim Physiotherapeuten bekommt?
Richtig, genau. Wenn wir im klinischen Alltag von Lymphdrainage sprechen, dann geht es ja meistens um die manuelle Behandlung von Gewebeödemen durch Therapeuten oder Venenfachärzte. Oft nach Operationen, wenn vielleicht sogar Lymphknoten entfernt wurden.
Okay, aber das Konzept, das wir uns heute anschauen, das setzt viel früher an, oder? Das ist ja quasi für zu Hause gedacht.
Exakt, das ist eine präventive Maßnahme für den Hausgebrauch. Der Ansatz zielt im Grunde darauf ab, das gesamte lymphatische System durch eine clevere Kombination aus kurzzeitigem Fasten, speziellen Nährstoffen und mechanischen Reizen so zu entlasten, dass sich gestaute Gewebsflüssigkeit überhaupt erst wieder in eine fließende Bewegung setzt.
Bevor wir jetzt in diese Vorbereitungswoche der Kur einsteigen, lass uns doch mal kurz die anatomische Mechanik von diesem System klären. Weil viele Menschen haben ja ein total klares Bild vom Blutkreislauf im Kopf.
Ja, das stimmt. Blutkreislauf ist einfach, das Herz ist die Hochleistungspumpe.
Genau, das Herz pumpt, die Arterien sind wie so städtische Druckleitungen, die das frische Wasser mit voller Kraft in die Häuser drücken. Aber das Lymphsystem, also nach der Lektüre dieses Artikels, stelle ich mir das eher wie ein passives Drainagesystem vor, das auf einem völlig flachen Stück Land gebaut wurde. Es gibt da kein Gefälle und eben keine zentrale Pumpe.
Das ist ein wirklich hervorragender Vergleich. Das trifft die anatomische Realität im Körper sehr gut. Also das Blut transportiert Nährstoffe und Sauerstoff durch winzige Kapillaren in das Gewebe.
Und da tritt dann Flüssigkeit aus, richtig?
Ja, genau, da tritt Flüssigkeit aus den Blutgefäßen aus und umspült all unsere Zellen. Das ist das sogenannte Zwischenzellwasser. Die Zellen nehmen sich aus dieser Flüssigkeit dann alles, was sie brauchen, und geben ihre ganzen Stoffwechselabfälle wieder dorthin ab.
Und das wandert dann nicht einfach alles ins Blut zurück?
Ein großer Teil schon. Aber, und das ist der springende Punkt, bestimmte Moleküle sind schlichtweg zu groß für die feinen Poren der Blutkapillaren.
Was für Moleküle sind das zum Beispiel? Also was bleibt da hängen?
Das sind ganz verschiedene Sachen. Also große Eiweißmoleküle, abgestorbene Zelltrümmer, eingedrungene Bakterien, Umweltgifte und, wie der Artikel auch anführt, sogar mutierte Zellen oder Krebszellen. Und das lymphatische System ist das einzige Netzwerk in unserem Körper, dessen Gefäßwände überhaupt durchlässig genug sind, um diese extrem groben Abfälle aufzunehmen.
Wahnsinn, also quasi die echte Müllabfuhr für den Sperrmüll.
Genau, so kann man das sagen. Diese Lymphe fließt dann extrem langsam durch ein Netz von Gefäßen, die immer wieder von Lymphknoten unterbrochen werden. Dort sitzen dann spezialisierte weiße Blutkörperchen, die sogenannten Makrophagen.
Makrophagen, das sind doch diese Fresszellen, oder?
Richtig, man kann sie sich wie biologische Schredder vorstellen, die diese ganzen Gefahrenstoffe zerlegen und neutralisieren.
Okay, hier greift der Artikel aber ein Konzept auf, bei dem wir vielleicht mal kurz innehalten müssen, weil das ist ein Thema, das oft für richtig hitzige Diskussionen sorgt, und zwar die sogenannte Verschlackung.
Oh ja, das ist ein Begriff, bei dem viele Ärzte direkt zusammenzucken.
Genau. Der Text argumentiert ja, dass eine Überlastung dieses Lymphsystems dazu führt, dass diese Abfallstoffe nicht mehr richtig abtransportiert werden. Sie stauen sich dann im Gewebe, gelangen teilweise zurück ins Blut und verursachen eine schleichende Vergiftung. Und in der evidenzbasierten Medizin löst das Wort Schlacken ja meistens sofortiges Augenrollen aus.
Ja, völlig zu Recht auch, wenn man das wörtlich nimmt. Der Körper hat ja keinen Schornstein, in dem sich Ruß ablagert. Leber und Nieren entgiften rund um die Uhr, das ist völlig unbestritten.
Aber die Naturheilkunde verwendet diesen Begriff in unserem Artikel offensichtlich ein bisschen anders, als der Laie das vielleicht auf den ersten Blick versteht. Kannst du das mal einordnen?
Also wenn der Artikel von Karin Uphoff von Verschlackung spricht, dann meint das in der naturheilkündlichen Terminologie eher eine messbare Überlastung der extrazellulären Matrix.
Also von diesem Zwischenzellraum, den wir eben hatten?
Genau. Wenn das Drainagesystem nicht schnell genug abfließt, dann reichern sich in diesem Raum entzündungsfördernde Zytokine an, nicht abtransportierte Proteine und Stoffwechselendprodukte.
Und das macht die Flüssigkeit dann zähflüssig?
Ja, die Viskosität nimmt messbar zu. Dieses Wasser wird regelrecht gelartig und der Austausch von frischen Nährstoffen und Sauerstoff aus dem Blut zur Zelle wird durch diese Zähschicht dann massiv erschwert.
Ah, okay. Und der Artikel macht genau diesen Zustand für eine ganze Reihe von chronischen Beschwerden verantwortlich. Ständige Atemwegsinfekte, chronisch geschwollene Lymphknoten, Wassereinlagerungen, Allergien und eben auch diese totale Blockade beim Abbau von Übergewicht. Weil der zelluläre Stoffwechsel durch diese Barriere quasi erstickt wird.
Richtig. Wenn das Gewebewasser buchstäblich zäh wie Sirup geworden ist, leuchtet es ja ein, dass man nicht einfach auf einen Knopf drücken kann, um das System mal eben durchzuspülen.
Definitiv nicht. Der Artikel beschreibt ja dieses tiefgreifende Drei-Tages-Fasten-Protokoll. Aber davor steht eine obligatorische Vorbereitungswoche. Und da habe ich mich beim Lesen echt gefragt, ob diese 7 vollen Tage Vorlauf wirklich zwingend sind.
Weil man am liebsten direkt loslegen will, wenn man motiviert ist, ne?
Genau. Wenn jemand hochmotiviert ist, möchte man direkt am Wochenende starten. Aber ein Kaltstart, also wo ich am Freitagabend noch ein schweres Steak esse und am Samstagmorgen nur noch Wasser und Saft trinke, das wird im Text als geradezu gefährlich eingestuft.
Und das ist es auch. Ein abrupter Übergang von einer stark verarbeiteten, protein- und fettreichen Ernährung zu einem reinen Flüssigkeitsfasten versetzt den Organismus in einen enormen biologischen Stresszustand.
Was passiert da genau im Körper?
Kohlenhydraten. Wenn diese Zufuhr schlagartig stoppt, entgleist nicht nur der Blutzuckerspiegel extrem schnell. Die plötzlich einsetzende Freisetzung von gelagerten Stoffwechselabfällen überfordert die Ausleitungsorgane komplett.
Also das ist dann der Moment, wo man diese typischen Fastenkopfschmerzen bekommt.
Ganz genau. Das Resultat sind oft unerträgliche Kopfschmerzen, Übelkeit und sogar ein Kreislaufkollaps. Die 7-tägige Vorbereitungsphase dient also primär dazu, den Stoffwechsel biochemisch ganz sanft umzuprogrammieren.
Okay, und wie sieht das konkret aus? Also in den ersten 5 Tagen streicht man ja schon mal alle tierischen Produkte, jeden industriellen Zucker und jede Form von Mehl auf Vollkornmehl und Sojaprodukte rigoros vom Speiseplan.
Ja, man reduziert die Ernährung auf Salate, Gemüse, Kartoffeln, glutenfreies Pseudogetreide wie Quinoa oder Hirse und Obst. Das nimmt dem Magen-Darm-Trakt bereits massiv Arbeit ab.
Weil diese Lebensmittel viel schneller den Magen passieren. Richtig. Aber Tag 6 und 7 vor der eigentlichen Reinigung, die ziehen die Daumenschrauben dann noch einmal richtig an. Da fällt plötzlich auch alles Gekochte weg.
Ja, das ist der Wechsel zu reinen Rohkost. Der Körper bekommt ausschließlich leichte Rohkost, Frischobst, Samen und Sprossen.
Aber worin liegt da der physiologische Sinn? Also warum dieser Zwischenschritt zur reinen Rohkost, bevor es endgültig an die Säfte geht?
Das hat mit den Enzymen zu tun. Der Wechsel liefert dem Körper exogene, also von außen zugeführte Enzyme, die in frischen, ungekochten pflanzlichen Lebensmitteln reichlich vorhanden sind. Gekochte Nahrung verlangt dem Körper ab, alle Verdauungsenzyme mühsam selbst zu produzieren.
Ah, das heißt, rohe Nahrung verdaut sich sozusagen ein Stück weit von selbst.
Exakt. Gleichzeitig erhöht der extrem hohe Wasser- und Ballaststoffgehalt der Rohkost das Stuhlvolumen beträchtlich und beschleunigt die Darmpassage. Man reinigt den Verdauungstrakt also mechanisch vor.
Und wenn dann an Tag 8, also dem ersten Tag der eigentlichen Lymphreinigung, die feste Nahrung komplett wegfällt, ist der Darm schon weitgehend leer.
Genau. Und die körpereigene Enzymproduktion ist auf ein Minimum heruntergefahren. Der Körper kann seine wertvolle Energie nun zu 100% von der kräftezehrenden Verdauung abziehen und auf die zelluläre Reparatur und Ausleitung umlenken.
Okay, das bringt uns jetzt direkt zum Kernprotokoll. den 3 Tagen des Wasser- und Saftfastens. Der Start in den Tag beginnt laut Quelle mit 250 Millilitern stillem Wasser direkt nach dem Aufstehen.
Und dann kommt ja direkt ein sehr spezielles Getränk.
Ja, gefolgt von einer Mischung, die mich total an alte Hausmittel meiner Großeltern erinnert. 250 des 300 Milliliter Dörpflaumensaft, gemischt mit dem Saft einer frischen Zitrone. Die pauschale Begründung im Artikel ist die Darmreinigung. Aber warum verlässt man sich hier so extrem spezifisch auf Pflaumensaft und nimmt nicht einfach mehr Wasser oder einen milden Kräutertee? Was ist der mechanische Vorteil der Dörpflaume hier?
Das ist chemisch ziemlich clever. Dörpflaumensaft enthält natürlicherweise einen sehr hohen Anteil an Sorbitol. Das ist ein Zuckeralkohol, den unser Dünndarm nur sehr schlecht und langsam aufnehmen kann.
Okay, und was macht dieses Sorbitol dann?
Dieses Sorbitol wandert weiter in den Dickdarm und entfaltet dort eine stark osmotische Wirkung. Das bedeutet, es zieht aktiv Wasser aus dem umliegenden Gewebe in den Darmtrakt hinein.
Oh wow, das spült also quasi von innen durch.
Ganz genau. Dieser plötzliche Wassereinstrom weicht verbliebene Stuhlreste auf und löst einen starken, natürlichen Entleerungsreiz aus. Ein komplett entleerter Darm ist beim Fasten absolut überlebenswichtig für den Erfolg.
Weil sonst die Reste im Darm vor sich hingären, oder?
Ja, exakt. Wenn keine feste Nahrung mehr von oben nachkommt, stoppt die Peristaltik, also diese wellenartige Muskelbewegung des Darms. Verbleiben dann noch Reste im Dickdarm, beginnen diese bei Körpertemperatur zu gären und die entstehenden Toxine werden durch die Darmschleimhaut direkt zurück ins Blut resorbiert, eine sogenannte Rückvergiftung.
Verstehe. Und der Pflaumensaft verhindert genau das. Aber für Menschen mit einem sehr sensiblen Magen-Darm-Trakt empfiehlt der Text zwingend, die Dosis auf 100 Milliliter zu reduzieren und sie in winzigen Schlucken zu trinken, ne? Weil der osmotische Druck sonst schmerzhafte Krämpfe auslösen kann.
Ja, da muss man wirklich auf den eigenen Körper hören.
Nach dieser initialen Reinigung am Morgen verlangt das Protokoll dann einen extrem strikten, stündlichen Rhythmus. Man wechselt jede Stunde zwischen einem Glas frisch gepressten, verdünnten Gemüsesaft. Vorgeschlagen wird da ein Mix aus Sellerie, Karotte, rote Beete und Petersilie und einem Glas stillem Wasser.
Und das zieht man wirklich gnadenlos durch, bis man am Ende des Tages etwa 2 Liter Saftmischung und 2 Liter Wasser getrunken hat. Alle Flüssigkeiten müssen zudem zwingend Raumtemperatur haben.
Gut, das stündliche Trinken hält den Flüssigkeitsdruck im System hoch, das ist völlig logisch. Aber der intensivste Teil dieses Protokolls ist ein spezielles Getränk, das 1 bis 3 Mal täglich konsumiert werden soll. Und die Zutatenliste aus dem Artikel hat mich wirklich aufhorchen lassen.
Oh ja? Der berühmte Reinigungsmix?
Genau, also pass auf. Leinsamen oder Chiasamen, naturtrüber Bio-Apfelessig, Cayennepfeffer oder Chili-Pulver und Kelp- oder Dulce-Pulver. Also ganz ehrlich, Apfelessig und Chili auf einen komplett leeren, fastenden Magen, das klingt nach einem absolut todsicheren Weg zu massivem Sodbrennen und extremem Unwohlsein. Wie rechtfertigt der Text diese doch sehr aggressive Kombination?
Ich verstehe die Bedenken bezüglich der Magenschleimhaut absolut. Das ist naheliegend. Aber die Wirkungsweise dieser speziellen Zutaten zielt auf eine massive Beschleunigung des zellulären Stoffwechsels ab. Der Cayennepfeffer zum Beispiel enthält Capsaicin.
Das ist der Stoff, der uns schwitzen lässt beim Essen, richtig?
Exakt. Wenn dieses Capsaicin an spezifische Rezeptoren, die TRPV1-Rezeptoren im Körper bindet, löst es eine sofortige starke Thermogenese aus. Der Körper produziert intensiv Wärme. Die Blutgefäße weiten sich, die Durchblutung schnellt messbar nach oben.
Ah, und weil wir die Lymphe in Bewegung bringen wollen, ist so eine gesteigerte Durchblutung extrem hilfreich, weil der erhöhte Blutdruck indirekt das benachbarte Lymphgewebe massiert.
Ganz genau. Und was das Sodbrennen angeht, der naturtrübe Apfelessig regt ironischerweise die Magensäureproduktion an. Das signalisiert dem Körper hormonell, den Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre fester zu verschließen, was Sodbrennen oft sogar verhindert, anstatt es auszulösen.
Okay, das ist kontraintuitiv, aber spannend. Und was ist mit den Leinsamen?
Die Leinsamen dienen durch ihre Schleimstoffe dem essentiellen Schutz der Magen- und Darmschleimhaut vor genau dieser Schärfe und binden gleichzeitig freigesetzte Toxine.
Und dann haben wir noch das Kelpulver.
Ja, das Kelpulver steuert eine hohe Dosis Jod bei, um die Schilddrüse zu befeuern, die ja den gesamten Grundumsatz des Körpers reguliert.
Halt, warte mal. Genau bei diesem Kelpulver schlägt der Artikel aber lauter Alarm. Und das müssen wir extrem deutlich hervorheben, um hier gefährliche Fehler zu vermeiden. Jod ist ja der Treibstoff der Schilddrüse.
Richtig. Und das ist für manche Menschen hochgefährlich.
Genau. Wer an einer Schilddrüsenüberfunktion oder an Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto leidet, für den kann dieser plötzliche Jodboost das empfindliche endokrine System völlig zum Entgleisen bringen. Die Quelle betont unmissverständlich: In diesen Fällen muss das jodhaltige Pulver zwingend weggelassen werden.
Ein extrem wichtiger Punkt. Generell gilt ja bei Vorerkrankungen, Herzproblemen oder chronischem Diabetes, dass solche tiefgreifenden Fastenprotokolle ausschließlich in professioneller ärztlicher Begleitung durchgeführt werden dürfen.
Gut, dass wir das klargestellt haben. Wir haben jetzt sehr detailliert über den Aufbau von Flüssigkeitsdruck und chemische Katalysatoren gesprochen. Das bringt uns zu meinem absoluten Aha-Erlebnis bei der Durchsicht dieser Unterlagen.
Okay, was war das für dich?
Wir haben ja anfangs festgestellt, das Lymphsystem hat keinen eigenen Motor. Wenn das Blut das Herz als mächtige zentrale Druckpumpe nutzt, was bewegt dann bitte das zähe Gewebewasser von meinen Füßen zurück nach oben in Richtung Brustkorb? Es muss ja schließlich permanent gegen die verdammte Schwerkraft fließen.
Ja, und das ist wohl das faszinierendste mechanische Prinzip unseres gesamten Körpers. Das Lymphsystem ist vollständig auf externe Krafteinwirkung von außen angewiesen. Die Lymphgefäße besitzen kleine Klappen, ähnlich wie unsere Venen, die verhindern, dass die Flüssigkeit einfach wieder nach unten zurückfließt.
Wie so kleine Rückschlagventile.
Genau. Aber der nötige Vorwärtsschub entsteht ausschließlich durch zwei Faktoren: Muskelkontraktion und Atmung. Jedes Mal, wenn du einen Muskel anspannst, verdickt sich der Muskelbauch und drückt die feinen, umliegenden Lymphgefäße zusammen. Die Flüssigkeit wird durch die Klappen nach oben gequetscht.
Und die Atmung?
Das ist der noch weitaus mächtigere Motor, unser Zwerchfell. Bei tiefer Bauchatmung senkt sich das Zwerchfell ab und erzeugt einen massiven Unterdruck, also ein regelrechtes Vakuum in der Brusthöhle.
Wow. Und das saugt die Lymphe dann physisch nach oben?
Exakt. Dieser Unterdruck saugt die Lymphe aus dem großen Lymphstamm im Bauchraum hoch. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer 3 Tage fastet und dabei bewegungslos auf dem Sofa liegt und ganz flach in die Brust atmet, der blockiert den gesamten Entgiftungsprozess.
Ah. Daher macht der Artikel 1 Stunde zügige Bewegung pro Tag zur absoluten Pflichtbedingung. Flottes Gehen, Radfahren oder Schwimmen, permanent gepaart mit bewusster, tiefer Atmung. Das erklärt natürlich auch hervorragend, warum langes Sitzen im Büro oder auf langen Flügen unweigerlich zu dicken Beinen führt.
Ja, die Muskelpumpe fällt komplett aus, die Atmung wird flach und das Drainagesystem stagniert.
Neben der mechanischen Bewegung durch Sport fordert der Text aber noch eine weitere, sehr intensive Maßnahme, um diese zähe Flüssigkeit aus dem Gewebe zu pressen. Das bewusste Erzeugen eines künstlichen Fiebers.
Oh ja, das heiße Bad, ein sehr mächtiges Tool.
Ja, durch ein extremes Vollbad kurz vor dem Schlafengehen. Die Hitze soll den Lymphfluss auf absolute Höchstgeschwindigkeit bringen. Man trinkt vorher einen heißen Ingwer-Shot, um die Körperkerntemperatur schon von innen zu heben, und legt sich dann für mindestens 20 Minuten in Wasser, das so heiß ist, wie man es gerade noch ertragen kann.
Und ins Wasser kommen zusätzlich Bittersalz, also Magnesiumsulfat und Meersalz. Das einzige Ziel ist es, stark zu schwitzen.
Aber jetzt kommt's. Nach 20 Minuten in dieser kochenden Brühe hat man ja eigentlich nur noch einen einzigen verzweifelten Instinkt, sich unter eine eiskalte Dusche zu stellen, um den rasenden Kreislauf irgendwie zu retten.
Ja, und das wäre fatal. Die Versuchung der kalten Dusche ist physiologisch völlig logisch, aber sie würde das Protokoll an dieser Stelle komplett ruinieren.
Warum? Was passiert da genau?
Wenn du dich der extremen Hitze aussetzt, reagiert der Körper mit einer maximalen Vasodilatation. Alle Blutgefäße und Poren in der Haut weiten sich extrem, um den Hitzestau zu bewältigen. Das Blut schießt an die Peripherie, um Wärme abzugeben, und die Schweißdrüsen pumpen Flüssigkeit nach draußen. Das Magnesiumsulfat im Badewasser unterstützt diesen Prozess durch osmotischen Zug.
Und wenn ich jetzt kalt dusche?
Dann käme es zur schlagartigen Vasokonstriktion. Die Gefäße ziehen sich sofort krampfartig zusammen. Die gelösten Toxine und die Lymphe, die gerade mühsam auf dem Weg zur Hautoberfläche waren, werden im Gewebe schlichtweg eingesperrt.
Oh Gott, und der Kreislauf kriegt wahrscheinlich auch einen totalen Schock, oder?
Einen massiven, gefährlichen Schock. Die Vorgabe ist stattdessen, das Bad sehr vorsichtig zu verlassen, sich gar nicht erst abzutrocknen, sondern sich direkt in einen dicken, warmen Bademantel zu wickeln und auf einem Stuhl erst einmal intensiv nachzuschwitzen.
Während man da schwitzt, trinkt man dann ein vorbereitetes Zitronenwasser, trocknet sich erst danach ab und zieht sich extrem warm an. Ein faszinierendes Detail aus dem Text war für mich auch die Anweisung, die Fußsohlen jetzt mit einem Trägeröl und einigen Tropfen ätherischem Thymianöl einzureiben, bevor man ins Bett geht und unter dicken Decken die halbe Nacht weiterschwitzt.
Ja, Thymianöl gilt in der Naturheilkunde als stark antimikrobiell und immunstimulierend. Die Fußsohlen sind besonders aufnahmefähig, sodass die Wirkstoffe tief ins Gewebe eindringen können, während der Körper permanent flüssigkeitsausdünstet.
Ehrlich gesagt, das klingt alles nach einer wirklich massiven Anstrengung für den Körper. Wir müssen da mal offen über die Realität während dieser 3 Tage sprechen. Man stellt sich so eine Entgiftung ja oft wie einen total entspannten Wellnessurlaub vor.
Oh, das ist es definitiv nicht.
Nee, überhaupt nicht. Wenn der Körper anfängt, seine Fettdepots anzuzapfen und tiefsitzendes Gewebewasser zu bewegen, spürt man in der Regel keine Seichtigkeit, sondern man durchlebt das, was der Artikel als Entgiftungskrise bezeichnet. Pochende Kopfschmerzen, Schwindel, Gliederschmerzen, extreme Erschöpfung. Warum straft uns die Biologie mit diesen heftigen Symptomen, wenn wir dem System doch eigentlich Schadstoffe abnehmen wollen?
Die Entgiftungskrise ist ein klares biochemisches Zeichen dafür, dass das System funktioniert. Auch wenn es sich in dem Moment furchtbar anfühlt. Toxine, Medikamentenrückstände oder Stoffwechselendprodukte, die der Körper in der Vergangenheit nicht sofort ausscheiden konnte, werden oft im Fettgewebe oder im Bindegewebe isoliert eingelagert.
Weil sie da erstmal keinen akuten Schaden anrichten.
Genau. Wenn das Fasten den Körper nun zwingt, Fett als primäre Energiequelle abzubauen und das Lymphgewebe durch das heiße Bad und die Säfte ausgespült wird, werden all diese isolierten Stoffe auf einmal freigesetzt. Sie gelangen zwangsläufig in die Blutbahn, um zur Leber und zu den Nieren transportiert zu werden.
Das Blut wird also temporär extrem stark mit diesem toxischen Material überschwemmt.
Richtig. Und diese plötzliche hohe Konzentration im Blut überwindet teilweise die Blut-Hirn-Schranke und löst dort milde entzündliche Reaktionen aus, die wir dann als pochende Kopfschmerzen wahrnehmen.
Und der Schwindel?
Der Kreislauf kämpft parallel mit dem massiven Flüssigkeitsverlust und der hormonellen Umstellung. Das erklärt den starken Schwindel. Meist erreicht dieser kritische Zustand am 2. Tag seinen absoluten Höhepunkt, bevor die Nieren die Last dann endlich bewältigen.
Okay, aber der Artikel lässt den Leser in dieser Krise glücklicherweise nicht allein. Er bietet sehr spezifische pharmakologische und naturheilkundliche Rettungsanker an. Das erste ist Bentonit, also diese extrem feine mineralische Heilerde. Die molekulare Mechanik dahinter fand ich super faszinierend.
Ja, die ist wirklich genial einfach. Bentonit hat eine stark negative elektromagnetische Ladung.
Und die Toxine im Darm?
Viele der Toxine, Schwermetalle und Abfallprodukte, die nun in den Darm abgegeben werden, sind interessanterweise positiv geladen. Das Bentonit wirkt im Verdauungstrakt also wie ein riesiger physikalischer Magnet. Es bindet diese Schadstoffe unlöslich an sich und verhindert, dass die Darmschleimhaut sie wieder ins Blut aufnimmt. Sie werden einfach sicher mit dem Stuhl ausgeschieden.
Wahnsinn! Das zweite große Werkzeug, das der Text empfiehlt, ist der hochdosierte Einsatz von starken Antioxidantien wie Astaxanthin, OPC, Aronia oder Kurkumin. Kannst du kurz die molekuläre Ebene beleuchten, warum Antioxidantien genau in diesem Moment des Gewebestresses so absolut kritisch sind?
Klar. Während die Makrophagen in den Lymphknoten die Abfallstoffe zersetzen und die Leber auf Hochtouren entgiften, entstehen als natürliches Nebenprodukt dieser Prozesse massive Mengen an freien Radikalen.
Das sind diese instabilen Moleküle, richtig?
Genau. Hochaggressive, instabile Sauerstoffmoleküle, denen in ihrer chemischen Struktur ein Elektron fehlt. Um wieder stabil zu werden, greifen sie wahllos gesunde Zellmembranen im Körper an und stehlen dort gewaltsam ein Elektron. Was die gesunde Zelle schwer schädigt, das ist der weithin bekannte oxidative Stress.
Und wie greifen die Antioxidantien da ein?
Antioxidantien haben die einzigartige chemische Eigenschaft, völlig freiwillig ein Elektron an diese Radikale abzugeben, ohne danach selbst instabil oder gefährlich zu werden. Sie neutralisieren die Gefahr quasi im Bruchteil einer Sekunde.
Das ist genial. Eine hohe Zufuhr von Antioxidantien wie Vitamin C, Astaxanthin oder Kurkumin dämpft also die massiven Entzündungsreaktionen, die während dieser Entgiftungskrise im Körper wüten, signifikant ab.
Und sie schützt vor allem die Leberzellen bei ihrer schwersten Arbeit.
Wenn man sich mutig durch diese ganze Krise gearbeitet hat, erreicht man ja endlich Tag 4. Das Schlimmste ist überstanden, der Kopf wird laut Quelle wieder klarer. Aber wer jetzt glaubt, er könne das Fasten einfach mit einem großen Teller Nudeln oder einem dicken Brot brechen, riskiert laut dem Protokoll einen gefährlichen Darmverschluss oder schwerste Koliken.
Oh ja, das wäre eine absolute Katastrophe für den Magen-Darm-Trakt.
Die Landung nach diesem körperlichen Langstreckenflug muss extrem sanft erfolgen. Am Vormittag des vierten Tages gibt es ausschließlich rohe, enzymreiche Früchte, die bis zur völligen Verflüssigung im Mund zerkaut werden müssen.
Damit die Enzyme im Speichel bereits die komplette Vorverdauung übernehmen.
Genau. Und mittags folgt dann ein sehr leichter Blattsalat ohne schweres Öl. Erst abends oder bei manchen erst an Tag 5 kommt sehr schonend gedämpftes Gemüse zurück auf den Speiseplan. Die extrem langsame Rückkehr ist entscheidend, um den in den kompletten Ruhezustand versetzten Verdauungsapparat wieder sanft zu aktivieren, ohne die Bauchspeicheldrüse zu überfordern.
Das ist ein langsames Aufwecken des Systems.
Der Artikel schließt dann mit der interessanten Perspektive ab, dass man dieses doch sehr strenge Protokoll bis zu 4-mal im Jahr durchführen kann. Das Hauptziel der Entwicklerin Karin Uphoff ist es, durch die konsequente Befreiung dieses inneren Flusses ein völlig neues Maß an zellulärer Energie freizusetzen.
Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn das Gewebewasser nicht mehr stagniert, sondern frei fließt, können Nährstoffe wieder effizient zu den Zellen transportiert werden. Das Immunsystem kann patrouillieren.
Und das Gewicht, das oft nur aus hartnäckig eingelagertem Wasser und blockiertem Zellstoffwechsel bestand, beginnt fast wie von selbst zu schwinden.
Wir neigen im Alltag leider sehr oft dazu, den Körper als so eine mechanische Ansammlung isolierter Teile zu betrachten. Hier das Herz, dort der Magen, da die Lunge. Dieser detaillierte Artikel verdeutlicht meisterhaft, dass Gesundheit primär auf ungestörter Zirkulation basiert.
Ein super Gedanke zum Abschluss.
Wenn du dich das nächste Mal von einer unerklärlichen Schwere erdrückt fühlst, die Gelenke spannen, das Gesicht morgens geschwollen ist und die Energie auf dem absoluten Nullpunkt verharrt, frage dich nicht nur, ob dir vielleicht ein paar Vitamine oder ein paar Stunden Schlaf fehlen. Frage dich, ob das gewaltige, stille Drainagesystem deines Körpers, das keinen eigenen Motor hat, vielleicht einfach nur deine aktive Hilfe braucht, um das Wasser endlich wieder in Bewegung zu bringen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.